Ganz herzlich im Namen Gottes und ich freue mich, dass ihr alle da seid. Und wir wollen ja weitermachen in unserer Predigtserie Gemeinde und du. Und heute ist das Thema Miteinander unterwegs. Und es geht auch um den Gedanken, was wir verpassen, wenn wir nicht zur Gemeinde gehören. Wer hat schon mal was verpasst? Zug, das Aufstehen, was auch immer. Und ich möchte euch starten mit einer Geschichte und die Namen, die ich da nenne, haben nichts mit handelnden Personen in unserer Mitte zu tun, nur dass das mal klar ist, sondern weil sie von ihrer Namensbedeutung auch wichtig sind. Da gibt es einen Johannes und eine Anna, die lernen sich kennen durch einen gemeinsamen Freund. Das soll so ab und zu passieren. Und vom ersten Tag an, wo sie sich gesehen haben, haben sie gemerkt, sie passen perfekt zusammen. Und diese Anna war alles, was Johannes sich immer gewünscht hatte. Die Anna war wunderschön, warmherzig, kontaktfreudig und auch immer da, wenn Johannes sie brauchte. Und die ersten 5 Monate waren sie eigentlich unzertrennlich. Und Johannes, der konnte kaum an etwas anderes denken als an seine Anna. Ich glaube, das Gefühl kennen wir Männer alle auch, oder? Wenn man so das erste Mal verliebt ist, dann denkt man nur an seine Freundin, Verlobte und spätere Frau. Und er hat seinen Freunden gesagt, ich brauche eigentlich nicht mehr weitersuchen. Sie ist, was ich immer gesucht habe. Und inzwischen waren dann 3 Jahre vergangen. Johannes hat immer noch diese Vertraulichkeit genossen und diese Bequemlichkeit des Zusammenseins mit Anna. Aber so das ganz große Feuerwerk mit der Anna war jetzt vorbei. Und auch plötzlich hat er gemerkt, die Anna hat auch Fehler. Die waren offensichtlicher. Und er war sich auch nicht mehr so sicher, ist sie immer noch so anziehend wie am Anfang, wie früher. Und dann hat er sich auch noch daran gestört, dass sie so viel Zeit mit ihm verbringen möchte. Und dann kommt sie auch noch und fragt so, ob die Beziehung sich nicht langsamer, verbindlicher gestalten sollten. Und dann ist dieser Johannes an die Decke gegangen und er hat ihr gesagt, wir sind doch zusammen, oder nicht? Ist das nicht genug für dich? Und offensichtlich war dieser Johannes nicht bereit, sich zu binden. Vielleicht haben wir das auch schon mal erlebt. Und deshalb gibt es heute Morgen die Predigtserie Gemeinde und du, weil Gott etwas Besseres für dich im Sinn hat. Er möchte, dass du in einer Beziehung lebst, die von Leidenschaft und von Verbindlichkeit geprägt ist. Und bevor wir das sehen können und bevor wir wissen, wie sich dieser Plan auch verwirklichen kann, musst du noch etwas über dieses Pärchen wissen. Solche Johannese gibt es viele, aber Anna ist keine Frau. Anna ist eine Gemeinde. Zur Namenserklärung. Johannes bedeutet ja eigentlich, Gott ist gnädig. Kommt aus dem hebräischen Wort Johanna an und Anna, die von Gott begnadete, oder hebräisch auch Hanna. Letzten Sonntag haben wir ja miteinander angeschaut, dass einer der Lieblingsgedanken von Gott seine Gemeinde ist. Weil er ist ja Gründer der Gemeinde. Weil Gott nicht wollte, dass wir alleine leben, dass jeder irgendwo für sich lebt, nirgends dazugehört. Und ohne die verbindliche Zugehörigkeit zu einer lokalen Gemeinde hat dein Glaube schlechte Chancen, stark zu werden und stark zu bleiben. Und er hat uns zusammengefügt, dass wir eine Familie sind, dass wir füreinander da sind, dass wir uns gegenseitig ermutigen, dass wir uns gegenseitig stützen und wenn nötig auch ermahnen. Die 3 Gedanken, die es letzten Sonntag ging, die möchte ich noch mal kurz erwähnen. Wir haben definiert, Gemeinde ist das von Gott zu einer Einheit gemachte Miteinander der Menschen, die Jesus nachfolgen. Wir haben die 4 Schlüssel angeschaut, was die erste Gemeinde ausgemacht hat. Der erste Schlüssel war die Lehre der Apostel. Der 2. Schlüssel war der Zusammenhalt und die Hilfsbereitschaft. Der 3. Schlüssel war das Mahl des Herrn und der 4. Schlüssel war das gemeinsame Gebet. Und dann haben wir festgestellt, Menschen wurden von Gott hinzugetan. Und der Gedanke heute Morgen, der erste, den ich mit euch teilen möchte, ist: Gemeinde schafft Gemeinschaft. Wer möchte denn von uns nicht Gemeinschaft haben? Gemeinschaft mit Menschen, mit denen man zusammen etwas erleben kann und die einem das Gefühl geben, dass man angenommen ist, dass man willkommen ist und angenommen wird. Unser früherer Pastor, der jetzt schon beim Herrn ist, der Kurt Weiser, hat immer gesagt, man muss die Menschen brutto lieben. Und er hat damit gemeint, mit ihren Stärken, aber auch mit ihren Schwächen. Und das ist eigentlich ein guter Grundsatz für uns als Gemeinde. Ich habe mal eine Statistik bemüht und die Statistik, eine aktuelle Statistik besagt, dass jeder Vierte in Deutschland sich einsam fühlt. In der Schweiz sollen es sogar 38% sein und bei den Briten sind es 14%. Und dort in England hat man sogar einen Minister ernannt, der für die Einsamkeit zuständig ist. Und Menschen helfen soll, die einsam sind. Und man hat herausgefunden, dass Einsamkeit nicht nur ein Gefühl ist, sondern dass es Einfluss auf unsere Seele, auf unsere Psyche und auch auf unseren Körper hat. Und Mutter Teresa soll einmal gesagt haben, Einsamkeit und das Gefühl, ungewollt zu sein, sei die schlimmste Armut. Und das hat jemand gesagt, der mit armen Menschen zusammengelebt hat. Ich möchte euch heute Morgen auch noch mal so eine Definition von Einsamkeit mitgeben. Kannst du die nächste Folie bringen? Danke. Einsamkeit bezieht sich auf ein wahrgenommenes Defizit an sozialen Kontakten. Also wenn du wenig soziale Kontakte hast, bist du einsam. Und die Frage, die man sich stellen darf, was hat es mit uns als Gemeinde zu tun? Einsamkeit wird als subjektives Phänomen verstanden, darf also nicht mit Alleinsein oder objektiver Isolation verwechselt werden. Und Einsamkeit wird auch als etwas Negatives, Belastendes und auch Motivierendes erlebt. Das hat die Barmer Ersatzkrankenkasse, ich mache hier keine Werbung, nur dass ich den Quellennachweis gesagt habe. Ich bin da auch nicht versichert, keine Angst. Ich habe auch heute Morgen kein Geld gekriegt, dass ich das heute so. Aber die Definition hat mir einfach gut gefallen. Und jetzt kommt Gott und ruft uns jetzt in eine Gemeinschaft hinein, die wir vorher nicht gekannt haben. Und dazu möchte ich auch einen Bibeltext lesen und ich lese wieder aus der Apostelgeschichte in den Versen 42 bis 47. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Das waren die vier Schlüssel, die ich vorher schon genannt habe. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag in den Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag errettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Und da in Vers 46 bin ich über eine Aussage gestolpert, die hat mich echt nachdenklich gemacht. Ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Dann habe ich möchte da nicht mit Steinen aufhören, dann habe ich mir überlegt, sieht man mir meine überschwängliche Freude an, wenn ich hier in die Gemeinde komme? Oder sieht man meine überschwängliche Freude an, wenn ich in meine Kleingruppe gehe? Natürlich weiß ich auch, dass im Wort Gottes steht, Traurigkeit hat seine Zeit, Freude hat seine Zeit, Weinen hat seine Zeit, Lachen hat seine Zeit, das ist mir alles. Aber das war eine Freude, in die Gemeinde zu gehen. Es war eine Freude, in die Kleingruppe zu gehen. Ich weiß nicht, wie es euch bei der Aussage geht. Oder denkt man denn gleichzeitig an all das, was Gemeinde nicht perfekt macht, so wie bei der Anna? Denke ich an die, vielleicht an die Geschwister und an die Menschen, die ich vielleicht manchmal herausfordernd finde? Danke, Manfred. Und ich wünsche uns allen, dass wir überschwängliche Freude haben, wenn wir ans Reich Gottes denken. Überschwängliche Freude haben, wenn wir an Gemeinde denken. Überschwängliche Freude haben, wenn wir an unsere Kleingruppen denken. Also ich habe, ganz ehrlich, ich habe noch nie einen Fußballfan gesehen, der vielleicht nach dem Spiel schon, aber vor dem Spiel, da schwenken die Schals und jubeln und haben überschwängliche Freude, dass sie in das Stadion gehen können. Und jeder, der nicht fußballaffin ist, der kann nicht verstehen, dass 22 Leute am Ball nachrennen und dann jubeln, wenn das in das Eckige geht. Aber jeder, der Fußball mag, weiß, was für eine Emotion das auslösen kann. Ich möchte mit euch heute Morgen zwei Merkmale aus der ersten Gemeinde nochmal anschauen. Wir wissen, jeder durfte dazugehören. Heute sagt man ja gerne von Menschen, die zu einer Gemeinschaft, zu einer Religion gehören, sie hätten den gleichen Hintergrund und kämen aus dem gleichen Umfeld. Aber bei der ersten Gemeinde können wir feststellen, da war es nicht so, sondern die kamen aus verschiedenen Ländern, wie aus der Türkei, aus Ägypten, aus Rom, das waren Juden, das waren Araber, überall kamen die her. Aber was alle gesagt haben, sie haben alle gesagt, sie haben Jesus erlebt, sie hätten das Wort Gottes hätte sie getroffen und dass sie zu dieser Gemeinschaft gehören möchte. Und bis heute fragen sich ja Historiker, wie war es möglich, dass das Christentum entstehen könnte, dass es sich verbreiten und ausbreiten könnte. Im ganzen Römischen Reich kamen Menschen zu Jesus Christus. Und zwar aus allen Schichten der Bevölkerung. Ein Historiker aus England mit Namen Tom Holland schrieb, sowohl die Gebildeten als auch die Analphabeten waren in der gleichen Gemeinschaft und es war eine große Einheit. Und wir wissen, was Einheit bewirkt. Wenn wir ein Ziel nacheifern, wenn wir das gleiche Ziel haben, dann ist man erfolgreich. Das sieht man in Sportteams. Ein anderer Historiker hat gemeint, die einzig vertretbare Erklärung sei wahrscheinlich die Lehre des Christentums von der Einzigartigkeit von Jesus Christus. Denn wenn Jesus nicht ein Lehrer war, der den Weg des Heils zeigte, sondern der Sohn Gottes, der das Heil brachte, dann konnten Angehörige beider Geschlechter aller Rassen, Gebildete, Ungebildete, Hohe, Niedrige und Fähige und Unfähige dazugehören und konnten teilhaben an dem Heil, das Jesus Christus geschaffen hat. Denn wenn Menschen Jesus erleben, wenn sie von ihm errettet sind und dass sie aus Gnade zur Familie Gottes gehören, das hat die Menschen zusammengebracht. Könnt doch in unsere Gemeinde schauen. Da kommt nicht jeder aus der gleichen Schicht. Nicht jeder hat den gleichen Beruf. Nicht jeder hat die gleiche Familie. Da gibt es Erzieher bei uns, Psychologen, Rettungsassistenten, Pastoren, Ingenieure und jetzt können die Hausfrauen und was auch immer. Und jeder kommt woanders her. Und es gibt uns auch Hoffnung bis heute, dass Menschen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen Jesus lieben können und gemeinsam in einer lokalen Gemeinde sind. Also ich bin froh, dass wir so unterschiedlich und so verschieden sind. Das macht uns doch reich. Stell dir mal vor, jeder wäre so wie du. Dann hätten wir zwar die wenigsten Probleme, oder auch nicht. Aber es wäre doch überhaupt nicht so verschieden und so vielfältig. Der zweite Grund, sie haben alles miteinander geteilt. In Vers 45 haben wir gelesen, sie verkauften sogar ihre Grundstücke, sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Also keine Angst, ich werde heute Morgen nicht predigen, dass alles verkaufen musst, was hast du und hierher bringen musst. Das ist nicht die Intention. Aber sie haben alles miteinander geteilt. Und wenn jemand etwas gefehlt hat, waren sie sogar bereit, ein Grundstück oder etwas anderes zu verkaufen, um mit dem Geld den Notleidenden zu helfen. Niemand hat seinen ganzen Besitz verkauft. Die Menschen hatten ihr Leben miteinander geteilt. Und wir dürfen doch sehen und verstehen, die Familie Gottes, diejenigen, die zu Jesus gehören, die zum Reich Gottes gehören, werden für immer zusammen sein. Hast du mal die Dimension gesehen? Schon mal überlegt? Ich finde es unglaublich, dass ich all die Menschen sehen darf, die schon in der Ewigkeit sind, dass ich die wiedersehen werde, dass wir zusammengehören. Sie waren miteinander. Und ich glaube, wenn wir Reich Gottes, wenn wir Gemeinde auch als Familie sehen, dann sind wir für immer zusammen. In 1. Johannes 1,3 steht, wir sagen euch, was wir selbst gesehen und gehört haben, damit ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und zusammen sind wir verbunden mit dem Vater und mit Jesus Christus, seinem Sohn. Also Gemeinde und Gemeinschaft ist eigentlich unzertrennlich. Ich weiß, wir werden heute Morgen überfordert, wenn ich sagen würde, ab Montag treffen wir uns jeden Tag in den Häusern und jeden Tag hier in der Gemeinde. Aber die erste Gemeinde hat es gemacht. Und dann sind sie noch mit überschwänglicher Freude gekommen. Und Gemeinde ist insofern eine Gemeinschaft, dass das von dem, was sie von Jesus bekommen haben, dass sie das weitergeben. Alles, was ich habe, teile ich mit den anderen. Wenn du in eine Gemeinde gehst, in eine Kleingruppe oder mal ein Team bist, gibt es Menschen, die von Gott etwas bekommen haben. Aber auch du hast Anteil davon. Das möchte ich, dass es so ein bisschen sagt in uns. Also wenn ich etwas von Gott empfange, dann ist es nicht nur primär für mich, sondern ich darf den anderen Anteil daran haben lassen. Deutlich wird mir das immer, wenn wir hier eine Kindersegnung haben. Das ist eines der großartigsten Dinge, die man als Pastor machen darf. Kinder segnen. Denn da vermitteln wir und geben ja das weiter, was wir von Gott bekommen haben, geben wir an die Kinder weiter. Und man kann sich die Frage stellen, und das hat mich auch beschäftigt, warum hatten die so eine starke Gemeinschaft? Und wir lesen im Wort Gottes, das Wort Gottes ist durch ihr Herz gegangen. Also das Wort Gottes hat ihr Herz getroffen. Ich finde den Ausdruck großartig, weil das hat was mit uns zu tun. Und ich wünsche mir heute auch und bete drum und habe dafür gebetet, dass das Wort Gottes heute Morgen dein Herz berührt und durch dein Herz geht. Denn wenn das Wort Gottes unser Herz trifft, dann verändert sich was in unserem Leben. Glauben wir das? Ich glaube das von Herzen. Die Frage ist doch, haben wir Leben vor Gott? Mir geht es nicht darum, ob du Mitglied einer Kirche bist, sondern dass wir Jesus in unser Leben einladen. Dass wir spüren, dass wir eine Liebe für andere Menschen haben, gerne mit ihnen Zeit verbringen. Das sind die Auswirkungen davon, wenn Gottes Wort unser Herz trifft. Das hat immer, wenn Gottes Wort unser Herz trifft, dann dürfen wir auch ihm eine Antwort geben. Zweiter Gedanke, Warum ist das so angefochten? Warum gibt es manchmal Hindernisse für Gemeinschaft? Das kann man feststellen hier bei uns unter den Christen, aber auch in der Gesellschaft. Der erste Grund, wir wollen lieber alleine sein. Was sagen wir? Also es gibt berechtigte Gründe. Ich gönne jedem seinen Sonntagsmittagsschlaf. Ich gönne jedem, wenn jemand fertig ist, dass er seine Ruhe haben möchte. Das hat alles seinen Platz. Aber was sagen wir, wenn jemand zu uns sagt, ich bin nicht gerne mit Menschen zusammen? Oder nur mit ausgewählten Menschen? Oder du selber spürst, dass du am Sonntag lieber nach dem Gottesdienst nach Hause gehst, wie Gemeinschaft zu haben, oder am Sonntag lieber alleine bist, als mit Menschen zusammen zu sein. Oder du denkst, warum soll ich in eine Kleingruppe gehen? Die verstehen mich ja eh nicht. Kennen wir solche Gedanken? Und so schnell kann man auf die Idee kommen, dass man lieber alleine ist. Und das kommt auch daher, weil wir ja, die meisten von uns, finanziell unabhängig von den anderen sind. Das ist zwar gut, dass wir finanziell unabhängig sind, aber das nährt auch den Gedanken, dass wir den anderen nicht brauchen. Man könnte ja sich so mal die Frage stellen, habe ich denn meinem Nachbarn hier in der Gemeinde schon mal gesagt, dass ich ihn brauche? Wisst ihr, ich kann mich noch hier vorne so anstrengen. Wenn der Peter heute Morgen meinen Ton nicht einstellt, dann verstehen die wenigsten mich. Wenn der Simon nicht meine Folien präsentiert, damit ich nicht am Drücker hier sein muss. Aber habe ich ihm so mal gesagt, hey Peter, hey Simon, ich brauche dich. Hey Manfred, Marei und ihr allen, ich brauche euch. Wer mal den Gedanken wert. Eines der ältesten Rätsel auf der Welt sagt Folgendes. Was hat am Morgen 4 Beine, am Mittag 2 Beine und am Abend 3 Beine? Kennt ihr das Tier? Das ist kein Tier, das ist der Mensch, wie er lebt. Kommt er auf die Welt, läuft er auf allen Vieren. Schon mal ein Baby beobachtet? Am Mittag, am Zenit des Lebens, geht er auf 2 Beinen. Und dann kommt wieder die Zeit, wo man Hilfe und Unterstützung braucht. Und wir feiern ja meistens so das Alter zwischen 20 und 40. Und wir vergessen manchmal darüber, dass wir vor 20 Jahren von unseren Eltern abhängig waren. Und dass Zeiten kommen, wo wir für andere sorgen dürfen. Und im Alter sind wir wieder von den anderen abhängig. Und wenn wir so für uns alleine leben, merken wir manchmal gar nicht, dass uns Dinge wichtiger sind wie Menschen. Oder dass wir Dinge genießen, die so schnell zur Sucht werden können. Aber wenn es um unseren Glauben geht, zeigt uns das Wort Gottes und Gott sehr deutlich, dass wir es nicht geschaffen sind, alleine zu sein. Du solltest als Christ nicht alleine unterwegs sein. Denn du bist berufen, mit anderen Christen zusammen zu sein. Hebräer 3,13, vielleicht denkt es einer, Gott sei Dank ist das nicht jeden Tag bei mir so. Ermahnt und ermutigt einander Tag für Tag. Solange jenes heute gilt und Gott zu euch redet, nur so entgeht ihr der Gefahr, euch vor ihm zu verschließen, weil euch die Sünde betrogen hat. Ich weiß zwar nicht heute Morgen, wie man das technisch gut realisieren könnte, aber ich weiß, Familien haben eine Familien-App. Da werden immer die neuesten Nachrichten. Aber wäre es nicht eine Idee, dass wir eine Gemeinde-App haben, wo man was Ermutigendes reinschreiben kann oder wo man was reinschreiben kann, ich habe heute einen schwierigen Tag, bitte betet für mich. Und 100 Leute schreiben dir, ich bete für dich, Thomas. Oder 80. Nicht, dass wir denken, du und ich bin nicht so wie die anderen. Ich brauche das nicht. Gott schickt dir ständig Menschen in dein Leben, um dich zu stärken. Denn den Glauben kannst du nicht selber machen, der wird dir von Gott geschenkt. Gott möchte aber, dass uns andere Menschen ermutigen und wir andere ermutigen. Und gerade dann, wenn wir in Versuchung geraten. Und jetzt schreibt der Prophet Jeremia etwas, was uns nicht sehr schmeichelt. Und deshalb brauchen wir einander. Nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Also ich bin ja froh, dass ich das Wort Gottes habe und sowas nie sagen muss, aber das fordert uns doch heraus. Der zweite Hinderungsgrund für Gemeinschaft ist sicher die Vorstellung von der perfekten Gemeinde. Und wenn ich heute eine Umfrage machen würde, was wäre die perfekte Gemeinde für dich? Der eine würde sagen, es braucht mehr Liebe, der andere mehr Heiliger Geist, der andere weniger Heiliger Geist, der andere einen neuen Pastor, der andere einen neuen Ältesten, was auch immer. Die Vorstellung von einer perfekten Gemeinde kann uns wegbringen. Es ist sicher gut, wenn wir uns als Gemeinde vornehmen, dass in unserer Gemeinde alle gut versorgt sind. Dass niemand zu kurz kommt, dass niemand alleine ist. Das sind alles gute Dinge, die ich wichtig finde. Und alle gute Menschen finden, damit sie nicht alleine sein. Weil Gott uns sehr ermutigt, in Gemeinschaft zu leben. Der Punkt ist der, wenn wir sagen, wir schaffen es selbst, steigen auch die Erwartungen an andere. Und wenn ich viele Erwartungen an meinen Nächsten, an den anderen habe, dann erlebe ich Enttäuschungen. Das heißt jetzt nicht, dass du keine Erwartungen an Menschen haben darfst, aber sie können nicht die Dinge vollbringen in deinem Leben, die nur Jesus machen kann. Und jetzt zitiere ich mal unseren bekannten Theologen Dietrich Bonhoeffer. Er hat Folgendes geschrieben. Große Enttäuschung über die anderen, über die Christen allgemein und wenn es gut geht, auch über uns selbst. Wir scheitern an unseren Idealen, dass der andere uns alles geben kann, was wir brauchen. Nur Jesus allein kann unsere Bedürfnisse erfüllen. Das hat die erste Gemeinde verstanden. Wir kennen ja auch alle die Aussage, Gemeinde ist nicht ein Museum von Heiligen, sondern ein Spital für Kranke oder ein Krankenhaus für Kranke. Und Jesus selber hat ja gesagt, dass er nicht für die Guten da ist oder für jene, die das meinen, sondern für die Schwachen und Kranken. Und in der Apostelgeschichte lesen wir folgende Aussage im Kapitel 15, in Versen 10 und 11. Warum zweifelt ihr nun an Gottes Weg, indem ihr ihnen eine Last aufbürdet, die weder wir noch unsere Vorfahren tragen konnten? Wir glauben, dass wir alle auf demselben Weg wie jene gerettet werden, nämlich durch die Gnade des Herrn Jesus. Und die Einheit der Christen besteht ja nicht darum, weil die Menschen so gut sind und dass sie alle unsere Bedürfnisse erfüllen können. Ich möchte uns heute sagen, es gibt keine ideale Gemeinde. Es gibt keine perfekte Gemeinde. Auch wenn uns das Wort Gottes sagt, und der Manfred hat es zitiert, dass die letzte Gemeinde ohne Flecken und Runzen sein wird. Aber es gibt nur eine Gemeinde, in der Jesus mitten unter uns ist. Und er ist derjenige, der unser Leben verändern kann. Und uns gibt, was wir brauchen. Und wir wissen doch, Jesus hat uns angenommen, wie wir sind. Warum hat die erste Gemeinde so leben können? Warum hatten sie so eine tiefe Gemeinschaft? Warum haben sie alles geteilt? Warum durfte da jeder mit reinkommen? Auch wir sind ja herausgefordert, auch in unserer Gemeinde nicht geschlossene Kreise zu haben. So in Kleingruppen, Before and No More oder so ähnlich. Aber wir sehen, in der ersten Gemeinde war es einfach so, in den Versen 46 und 47 lesen wir, sie brachen das Brot in den Häusern und lobten Gott. Und wichtig war nicht, was kann ich und was kann der andere, sondern sie haben miteinander das Brot gebrochen. Und wir wissen, das machen wir nachher noch, Brotbrechen bedeutet das Abendmahl miteinander feiern. Das bedeutet, und das ist mein Wunsch auch heute Abend, wenn wir nachher das Abendmahl miteinander einnehmen, wir feiern Jesus, weil er derjenige ist, der uns alles gibt, was wir brauchen. Weil er selber sagt, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern, wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Also wenn du unzufrieden bist mit deinem Leben, dann habe ich dir eine gute Nachricht, komm zu Jesus. Ich weiß, uns wird ja manchmal so gesagt, ihr macht es immer so einfach, aber es ist tatsächlich so. Und eines habe ich in meinem Christsein sehr schnell gelernt und verstanden. Man kann sich über vieles freuen, aber was mich am meisten erfüllt hat und immer noch erfüllt, ist die Gegenwart Gottes. Wenn ich spüre, dass Gott in mein Leben kommt, mir Dinge aufzeigt, Dinge aufmacht. Und ich habe es ja schon öfters erwähnt, vergessen Sie ihn auch, wo ich jung mich bekehrt habe, die Zeiten am Altar, wo Gott mir begegnet ist, wo Gott mich gesund gemacht hat in meiner Persönlichkeit. Das war ein Prozess, aber das sind die Momente, die ich kenne. Und nichts gibt dir so viel Zufriedenheit, wie mit Jesus so unterwegs zu sein und in seiner Gegenwart zu sein. Also wir sehen, die ersten Christen haben Jesus gefeiert. Und dann haben wir auch, wenn wir Jesus feiern, auch am Sonntagmorgen in unserer Kleingruppe, dann haben wir auch überschwängliche Freude. Sie haben gefeiert, weil Jesus ihr Leben erfüllt hat. Er ist ihnen vorausgegangen. Und auch heute feiern wir diesen Jesus, der für unsere Bedürfnisse zuständig ist. Natürlich brauchen wir Gemeinschaft, natürlich brauche ich meinen Nächsten. Aber das tiefe Innere, was ich betraf an Bedürfnissen, kann nur Jesus stillen. Sie wussten, Jesus ist für ihre Bedürfnisse zuständig. Sie feiern denn, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Gestorben für alle. Für unsere Sünden, für unsere Rettung. Und falls wir so eine Haltung haben, dass wir auf andere Menschen herabschauen und sie müssen uns von ihnen verlangen, dass sie alles für uns sein müssen und alles tun, dann ist Jesus auch für diese Haltung gestorben. Warum? Weil Jesus gekommen ist zum Heilen. Ich möchte zum Schluss der Botschaft kommen. Wie kann ich jetzt auf die Botschaft vom Evangelium reagieren? Wir dürfen Jesus unsere Sünden und können sie bekennen. Das können wir gerade jetzt auch machen. Und wenn du heute Morgen gespürt hast, der Heilige Geist konnte dich überführen, dann ist Jesus hier, dir zu vergeben. Du kannst heute Morgen den Heiligen Geist bitten, dass er dein Herz verwandelt. Wenn du merkst und du denkst, mir macht es nicht immer Freude, mit anderen Christen zusammen zu sein, dann möchte Gott es heilen. Dann bitt doch den Heiligen Geist, dass er dich verwandelt. Und dann wirst du erleben, dass neue Liebe in dein Herz kommt, die du vorher gar nicht gekannt hast. Oder du bekennst und fragst, wie kann ich helfen? Früher bin ich in meine Kleingruppe gegangen und habe sie kritisiert, aber jetzt möchte ich andere Menschen ermutigen. Und dass wir auch lernen zu sagen, ja, ich brauche Hilfe. Ich brauche meine Nächsten. Ich brauche meinen Bruder, meine Schwester, der für mich betet. Wisst ihr, wir können ja nur füreinander beten, wenn wir davon wissen. Also ich als Pastor gehe nicht durch die Gemeinde rum und frage, was sind denn heute deine Nöte? Das würde ich zeitlich gar nicht schaffen, sondern wenn es da ein Anliegen gibt, dann beten wir dafür und lass doch andere Menschen teilhaben an deinem Leben. Weil dann kann der Heilige Geist an unserem Leben wirken. Vielleicht ist dran, dass Buße tust, in deiner Haltung, in deiner Einstellung. Vielleicht solltest du Jesus ganz neu in dein Leben einladen. Aber vielleicht brauchst du auch heute Morgen Heilung von deinen Verletzungen. Kann ja sein. Dann macht es. Lass uns aufstehen und beten, bevor wir das Abendmahl miteinander einnehmen. Und dann Vater Himmel, ich danke dir, dass du uns zur Gemeinschaft berufen hast. Und Herr, ich möchte dich so bitten auch, dass wenn Menschen hier in unserer Mitte sind, die sich einsam fühlen, Herr, danke, dass du dich ihnen offenbarst, dass du ihre Bedürfnisse kennst und sie auch stillst. Danke, dass du uns das geben kannst, was wir brauchen. Aber Herr, dass wir auch als Gemeinde sehr aufmerksam sind, dass niemand sich in der Gemeinde einsam fühlt. Herr, dass wir keine geschlossene Kreise sind, keine geschlossene Kreise haben, wo ein anderer nicht hineintreten darf, sondern Herr, dass wir uns mit deiner Liebe begegnen können. Jesus, du weißt ja heute Morgen, wer verletzt ist. Danke, dass du das heißt. Jesus, du kennst auch derjenige, der Mühe hat, sich zu öffnen. Danke, dass du ihm begegnest. Und Herr, mein Gebet ist so, dass dein Wort unsere Herzen trifft, damit Veränderung geschehen kann. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du ganz neu deine Gnade und deine Liebe ausgießen tust. Und Herr, dass wir verstehen, dass wir keine perfekte Gemeinde haben werden, weil wir nicht perfekt sind. Herr, danke, dass wir eine große Erwartung an dich haben. Und danke, dass wir als Gemeinde unterwegs sein dürfen, um einander zu ergänzen. Herr, du weißt, wo Konkurrenzgedanken sind, wo man besser sein möchte, geistlicher sein möchte, den besseren Durchblick haben möchte, die bessere Gabe haben möchte. Herr, danke, dass du diese Gebäude zum Einsturz bringst, dass es in Einheit vorangeht. Und Jesus, wenn wir jetzt Abendmahl miteinander feiern, dann möchte ich dich bitten, dass du jedem Einzelnen, der am Abendmahl teilnimmt, dass du dein Erlösungswerk groß machst. Dass man das sieht, was du für uns erworben hast. Danke, dass wir gerecht vor dir erscheinen können, weil du unsere Gerechtigkeit geworden bist. Danke, dass du unsere Sünde abgewaschen hast, damit wir vor dich treten dürfen. Und Jesus, möchte ich auch bitten, wer heute Morgen verletzt an seiner Seele ist, dass du ihn heilst. Herr, möchte ich bitten, dass wenn jemand heute Morgen krank ist am Körper und seiner Seele, dass du ihn anrührst, Jesus. Und ich danke dir, dass wir heute Morgen eine große Erwartung an dich haben dürfen, weil du dasselbe bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Danke, Jesus, dass du uns ganz neu, wenn wir dieses Brot essen und diese Traubensaft trinken, dass du uns dein Erlösungswerk groß machst, dass du jedem begegnest und ihn anrührst, Jesus. Ich danke dir für deine Güte und deine Gnade. Amen. Amen.